und ich will auch keine Angst davor haben vor einem Zukunftszustand. Du weißt genau aus der Mail, was noch ihre Schmerzpunkte sind.
Weshalb es am Ende dann einfach nur ein sehr leckeres Drei-Gänge-Menü war, gesponsert von Bundesgeldern, Steuergeldern. Vielen lieben Dank an alle Leute, die Steuern zahlen da draußen.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zur Jubiläumsfolge von Chianti und Riesling Nummer 40, wenn ihr gut lesen könnt. Mein Name ist Karl Menesiena, man nennt mich auch Mino, das ist ein bisschen einfacher auszusprechen. Mir gegenüber sitzt wie immer, endlich mal wieder an einem Samstagmorgen, meine wunderschöne, wundervolle, tolle, fantastische, such dir einfach irgendwelche Adjektive raus, Co-Hosting, Co-Founderin und beste Freundin Paula Vorbeck. Paula, meine Liebe, wie geht es dir an diesem, ich wiederhole, Samstagmorgen?
Ja, ich bin ganz stolz, dass wir es mal wieder geschafft haben. Die Lieblingszeit, der Kaffee ist warm. Abends finde ich es auch schön, ja, wenn schon alle schlafen und wir mit unserem Glas Weinchen da auch noch eine schöne Zeit haben, aber es ist irgendwie doch mal ein anderes Feeling, es ist frischer, man ist motiviert und ja, ich habe richtig, richtig Lust auf die Folge, weil wir auch extrem viele Zuschriften in den letzten 2 Wochen bekommen haben, also immer mal wieder so eine Nachricht, hey, ich verfolge euren Podcast oder hey, ich habe mal in die Folgen reingehört, also wir haben ja auch an den Zahlen gesehen, dass es irgendwie immer mehr wird, die uns auch tatsächlich hören, deswegen ja, ich freue mich, euch jetzt auch wieder ein Update zu geben über uns, über die Welt, über die Wirtschaftslage der Welt.
Ja, nee, ich finde es super. Du hast mir auch immer die Screenshots weitergeleitet, wenn du was gesehen hast oder wenn eine Mail reinkam. Finde ich wirklich sehr, sehr schön, dass sich das quasi so durchgesetzt hat. Deswegen umso schöner, dass wir jetzt bei der Jubiläumsfolge angekommen sind. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viele Worte und legen los.
Super, let's go.
Was ist das heutige Thema?
Ja, wir haben jetzt gerade eben, noch bevor wir die Folge angefangen haben, uns überlegt, okay, es soll ja, ne, ihr wisst ja, ist ja alles ein bisschen spontan und schön. Wir haben uns mal überlegt, worüber reden wir denn heute? Denn ihr wisst sicherlich selbst, es geht jetzt so langsam auf das Ende des Jahres zu. Ne? Wir sind jetzt hier in Mitte November so ziemlich genau. Und dann passiert natürlich in Unternehmen nicht mehr ganz so viel, in Institutionen nicht mehr ganz so viel. Beispielsweise jetzt bei mir an der Uni, an der ich auch unterrichte. Da sind ja jetzt nur noch 3 Wochen Semester und dann sind die Klausuren. Ne? Und dann ist die Hochschule selbst im Prinzip auch damit beschäftigt, eher so ein bisschen administrative Sachen zu machen und sich dann so in den Winterschlaf zu begeben. Deswegen, das merkt man auch bei uns jetzt so gegen das Ende hin, dass man sich ein bisschen, ja, ich würde es jetzt nicht sagen, entspannen, weil wir haben ja auch trotzdem viel zu tun. Aber es ist zumindest so, dass man nicht mehr dieses aktive Tagesgeschäft so stark hat, sondern dass man immer hinterher ist in der Großakquise etc., sondern eher ja auch sich ein bisschen darauf konzentrieren kann, jetzt mal die ganzen Prozesse nochmal durchzugehen, Revue passieren zu lassen, was übers Jahr so passiert ist und vielleicht auch schon mal vorzubereiten, was im nächsten Jahr ansteht. Und darüber wollten wir heute als erstes mit euch reden, denn genau das haben wir gemacht. Ihr wisst ja, wir haben ja gesagt, darüber reden wir nachher nochmal im Detail, dass wir jetzt aktuell uns wieder auf Investorensuche begeben und genau deshalb und dafür muss man halt auch einmal, ich sag mal, so einen kleinen Winterputz, Frühjahrsputz ist es ja nicht, machen, um eben auch genau aufstellen zu können und aufzeigen zu können, okay, was planen wir denn so für die nächsten Jahre? Und da mussten wir uns auch mal diese Woche, Anfang der Woche zusammensetzen, wir drei, also mit Evelyn, die ja ab nächstem Jahr, wenn ihr euch daran erinnern könnt von der letzten Folge, sich ja vor allem aufs Produkt fokussieren will. Und daher auch sich mal so überlegt hat, okay, was brauchen wir, was steht an, welche Funktionalitäten sollen so im nächsten Jahr gebaut werden und was hat sich über das Jahr so ein bisschen durch die großen Veränderungen, die wir gemacht haben, angestaut. Ne? Wir haben ja den riesen Umzug zur Open Telekom Cloud gehabt und da ist ja viel auch liegen geblieben mit, ich sag mal so, Quality of Life Verbesserungen, die eigentlich die ganze Zeit gemacht werden sollten. Und da, ja, haben wir uns jetzt mal dran gesetzt und gesagt, okay, was macht denn noch Sinn, bis Ende des Jahres irgendwie so ein bisschen nebenbei aufzuhübschen und fertig zu machen, bevor es dann an die großen Dinge geht? Ne?
Genau, das ist auch ein tolles Gefühl. Das ist wie so ein Ausmisten, ja, mhm. wenn man sagt, okay, ich werf mal alle Dokumente weg, die ich irgendwie nicht mehr brauche zu Hause. Ne? So ein Gefühl ist das irgendwie, dass man sagt, okay, man räumt mal ein bisschen auf, man guckt sich alles nochmal genau an. Ja. Wo kamen alle Leads her? Wo müssen wir nächstes Jahr verstärken? Wir haben schon jetzt große Projekte, wo wir wissen, die müssen schnell am Beginn des nächsten Jahres umgesetzt werden, mhm. aber nicht mehr im Dezember. Das heißt, ja. das schiebt man dann in den Januar und weiß, okay, an anderer Stelle muss da auch noch was passieren, unabhängig von uns, damit das umgesetzt werden kann. Dementsprechend machen wir jetzt im Dezember ABC. Ne?
Genau.
Und das tut immer allen sehr gut, wenn man dann das auch mal niedergeschrieben hat. Jeder weiß, was als nächstes passiert. Und ja, es ist witzig, dass du es gerade gesagt hast mit, ja, jetzt ist es ja gerade ein bisschen ruhiger. Mhm. Das stimmt, vor allem im Dezember würde ich das sofort unterstreichen. Vor allem auf, ja, nach der Bewerbungsphase jetzt fürs Wintersemester ist genau. es natürlich immer so ein bisschen ruhiger. Aber die Hochschulen tatsächlich, die gucken sich jetzt nach diesem Intake immer nach neuen Marketingoptionen um,
genau.
nach neuen ja. Kanälen. Und da kommen wir dann immer noch mal ins Spiel. Also unsere Hauptmonate sind immer im Frühjahr, aber jetzt auch im November, Anfang Dezember, bevor dann alle in den Weihnachtsurlaub mhm. gehen, gucken sich Hochschulen noch mal um. Wir haben noch Budget für das nächste Jahr. Wir haben noch Kapazitäten. Wir haben von euch gehört. Wir haben mhm. hier mal einen Artikel gelesen über euch. Also so langsam nähern wir uns so einer gewissen Bekanntheit an.
Ja.
Ne? Auch im Markt tatsächlich. Was natürlich total toll ist. Ich habe auch jetzt vor ein paar Tagen ein Event zugesagt im Februar. Das nennt sich das Hochschulbarcamp, wo auch nochmal alle Hochschulen, vor allem auch unsere Ansprechpartner in der Hochschulkommunikation vertreten sein werden. Und ja, man viele auf einen Schlag sieht. Ne? Ja. Auch das ist nochmal für die Bekanntheit echt gut, glaube ich. Genau, also es ist irgendwie viel zu tun. Aber auch immer viel mit Weitblick zu arbeiten.
Genau.
Ne? Und
genau.
klar, Thema Finanzierungsrunde, kommen wir auch nachher dazu, beschäftigt uns natürlich 24/7.
Absolut, absolut. Also was ich meinte, war natürlich unter anderem auch, dass dieses Aktive eher von unserer Seite sich quasi zurückzieht. Weil wie du sagst, jetzt wo die Hochschulen quasi Zeit haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, dann fangen sie an, auf uns quasi auch eher zuzugehen. Und dann, ne, wie in dem Fall, den du gerade erzählt hast, sich dann von sich aus zu melden und zu sagen, ja, ich habe mal hier von euch gelesen, weil sie davor halt eben mit anderen Sachen beschäftigt sind und mit den anderen, also zu der Phase, wo sie mit anderen Sachen beschäftigt sind, sind wir eigentlich eher damit beschäftigt, sie quasi aktiv anzusprechen. Also ja. ist quasi so ein umgedrehter Spieß dann in dem Fall. Geht natürlich konstant immer weiter, das steht außer Frage, aber man weiß ja selbst, wie du sagst, ne, gerade im Dezember, da steht dann halt Weihnachten an und so, dann ist man auch mal selbst ganz froh als Unternehmer, dann mal Zeit mit der Familie verbringen zu können, ne, und sich auch mal irgendwie für eine Woche ein bisschen zurückziehen zu können. Das gehört natürlich auch mit dazu. Aber es steht halt nichts mehr so Großes an. Das wird dann alles eher in das nächste Jahr verschoben. Und das fängt halt quasi jetzt schon so an, dass man sich halt jetzt schon Gedanken macht, okay, was muss jetzt noch schnell gemacht werden? Na, was wird wirklich jetzt gerade akut noch gebraucht? Was kann man dann in der etwas ruhigeren Phase im Dezember abarbeiten? Und ab wann muss dann wieder mit XYZ Vollgas gegeben werden? Genau, ja.
Ja, und da muss ich auch persönlich sagen, bin ich sehr froh, dass Evelyn und du da so hinterher seid ne, und das so in die Hand nehmt und alles so ein bisschen im Backoffice macht, sag ich mal, ne, weil ich an der ersten Front ja gerade wirklich mit vor allem Investoren, aber auch Hochschulen beschäftigt bin. Klar. Und ich da zwar immer mal wieder was mitkriege, irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen, was machen wir als nächstes, lass uns doch mal ein Meeting machen, wo wir das alles besprechen, haben wir ja gemacht. Aber ich ziehe mich da ganz bewusst gerade auch so ein bisschen zurück und versuche mich wirklich auf dieses Thema, okay, Fundraising und eventuell tatsächlich noch den Einstieg in den öffentlichen Sektor dieses Jahr zu schaffen, zu fokussieren. Das ist auf jeden Fall was mich auch, also es gibt mir ein persönliches Gefühl von, eigentlich geht gerade so eine neue Phase los und eigentlich ist es gerade unfassbar viel, obwohl, wie du gerade sagst, wir uns ein bisschen zurücknehmen.
Ja.
Ist für mich gerade so, okay, ich bin jetzt gesprungen in dieses neue Feld
ja, ja.
und jetzt stecke ich da voll drin und also wir stecken da voll drin, aber wie gesagt, ich mache ja bei uns die ganze Investorenkommunikation. Da habe ich habe das Gefühl, für mich ist Weihnachten noch ewig weit weg.
Ja, klar.
Für mich ist das ganze Thema noch super weit weg und ich habe bis Weihnachten einfach noch echt was vorzuweisen. Ne? Was aber gut ist, dass erstens geht die Zeit dadurch unfassbar schnell vorbei und Weihnachten kommt schnell. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch gerade noch hohe Anspannung bei mir, also innerlich. Klar. Das merke ich auch, dass da emotional einiges los ist bei mir. Mhm. Aber das ist ja auch ein gutes Thema, könnte man auch mal drüber sprechen, was sind so die Emotionen eines Gründers, ne? Und wie geht man damit um bei allen verschiedenen Phasen? Mhm. Wir wissen halt auf jeden Fall, dass wir Geld brauchen.
Eben,
ja. Wir wissen auch, zu welchem Zeitpunkt wir das brauchen und dass, wenn wir dann irgendwie ein paar Wochen vor dieser Deadline es halt noch nicht geschafft haben, konkrete Angebote zu kriegen, ein Problem haben.
Das stimmt.
So. Aber das ist noch keine Realität. Deswegen dieses Gefühl ist nur eine Angst davor. Deswegen darf man sich davor auch nicht leiten lassen. Das ist auch meine Devise.
Mhm.
Ich habe keine Panik und ich will auch keine Angst davor haben vor einem Zukunftszustand,
ja,
sondern mich jetzt darauf konzentrieren, dass dieser Zustand nicht eintrifft.
Absolut, ne? Absolut. Bevor wir zu dem Thema Fundraising kommen, weil du es gerade auch ansprichst, noch eine kleine Side-Note sozusagen. Du hast ja selbst auch gesagt, du hast gerade zwei Sachen, nämlich das Fundraising, das natürlich das Wichtigste ist. Und genau deswegen kannst du auch eigentlich nicht mehr viel anderes machen, denn wir haben es ja auch von mehreren Stellen gehört. Eigentlich ist im Fundraising-Prozess immer einer im Prinzip komplett raus, weil man halt damit beschäftigt ist, die ganze Zeit mit Investoren zu kommunizieren in irgendeiner Form. Aber das andere ist ja der öffentliche Sektor. Und vor zwei Wochen hatten wir noch gehofft, dass du heute ganz fabulös davon erzählen kannst, was unsere erste Hochschule angeht, mit der wir beide ja dann in diesem größeren Gespräch vor etwas über einem Monat waren. Jetzt ist es aber leider so, dass sie sich ja immer noch nicht gemeldet hat. Und wir haben es ja leider auch befürchtet, weil die Mühlen im öffentlichen Segment malen langsam, habe ich ja das letzte Mal schon gesagt. Dafür ist aber was ganz anderes Tolles jetzt passiert.
Genau, eine zweite öffentliche Hochschule hat ganz ernstes Interesse geäußert.
Mhm.
Und mit der ich auch schon gesprochen hatte, vor einigen Monaten schon, und sich jetzt eine Kollegin meiner Ansprechpartnerin gemeldet hat, ob man nicht noch mal mehr Infos bekommt und wie das genau aussieht und wir da, glaube ich, ein gutes Angebot schnüren können, womit wir die hoffentlich bald onboarden können.
Ja.
Also wenn das Interesse schon so da ist auf der anderen Seite, dann ist natürlich der Vertrieb einfach, weil du auch auf die, du weißt genau aus der Mail, was noch ihre Schmerzpunkte sind.
Genau.
Das heißt, da geht man drauf ein und gibt ihr auch für den Anfang ein gewisses, ja, gewissen Rabatt oder ne, ein gewisses Sicherheitsgefühl, was auch so ist. Also wir lügen da nicht oder wir ziehen die Leute ab oder so, überhaupt nicht, sondern wir geben ihr wirklich dann einfach ein besseres Angebot als normalerweise, ne, für den Einstieg. Und das ist natürlich für uns auf so vielen Ebenen wichtig, weil zum einen haben wir die erste öffentliche drauf, wir haben den Sektoreintritt geschafft, wir haben das erfüllt, was wir auch in unserem Pitch-Deck, was wir jetzt auch den Investoren pitchen, so vermarkten und auch so begeistert vortragen, dass wir das ja dieses Jahr unbedingt noch schaffen wollen. Und wir sind natürlich im Markt dann einfach nochmal breiter aufgestellt. Das werden andere sehen. Wir werden dadurch einfach mehr und mehr dazu gewinnen. So, das ist so. Du musst nur diesen ersten Schritt schaffen. Das war damals im Privatsektor so, das wird jetzt im öffentlichen Sektor wieder so sein.
Absolut.
Wir stehen einfach wieder vor diesem Henne-Ei-Problem, obwohl wir schon lange dabei sind. Das ist wirklich spannend. Ich glaube aber, dass wir die Hebel, wie man so ein Problem löst, besser beherrschen mittlerweile als damals. Genau, also wie gesagt, ich kann heute leider noch nicht sagen, es ist geschafft, aber wir sind ein Stück näher und es ist, wir haben auch keine Absage bekommen, das ist auch ein gutes Zeichen, das heißt im Hintergrund wird beraten, im Hintergrund wird gekämpft, auch für uns gekämpft. Ja. Unser Ansprechpartner ist ein toller Typ, der innovativ denkt, der das auch super versteht und der sich hoffentlich für uns stark macht.
Absolut. So.
Und jetzt werden wir sehen, ob die anderen sich überzeugen lassen. Das wäre natürlich Jackpot, aber ich sag's nochmal, ich hoffe, in zwei Wochen kann ich mehr berichten.
Sehr schön. Aber ich finde, dass das eine schöne Sache ist insofern, weil, ja, wir haben zwar noch keine Rückmeldung finale von der einen, haben jetzt aber quasi direktes Interesse einer zweiten, was zeigt, dass es trotzdem auch in diesem Segment weitergeht und nicht stagniert.
Ja? Ja.
So klar, wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, dass das einfach viel, viel länger dauert, als wir das gewohnt sind vom privaten Segment. Aber es passiert was.
Und das ist super. Genau, und meine Strategie war ja, ich kontaktiere so viele auf einmal, dass im Hintergrund direkt 10, 20, 30 Stück beraten, so wie jetzt die eine sich berät, um dann quasi schneller zu den Abschlüssen zu kommen.
Genau,
weil wenn du wartest, bis jede sich abgesprochen hat, dann dauert das natürlich ewig.
Korrekt.
Jetzt da muss ich mir selbst widersprechen, ich habe dann irgendwann den Kurs geändert, weil das am Anfang meine Strategie war und habe gesagt, jetzt warte ich erstmal ab, bis die eine zusagt, weil dann habe ich ein Proof of Concept, ich habe einen Piloten, ja, mit dem ich auf andere zugehen kann und sagen kann, jetzt beratet euch bitte mal in der Masse, weil der Erste ist dabei und der Erste findet's gut, also der erste Kunde, ne, die erste Hochschule. Das ist natürlich, ich werde auch nach Erfahrungswerten anderer staatlicher Hochschule gefragt, staatlichen ja, Hochschulen das, gefragt. Genau. Und da können wir natürlich noch nichts sagen, wenn wir noch keinen haben. Ja, deswegen sage ich immer, sie wären die Ersten, ja, und das wird ihnen auch gut tun, das wird ihnen auch gefallen, bei uns die Ersten zu sein, weil wir sie auch so behandeln, ja, als Vorreiter, wir werden sie so vermarkten und so.
Besseres Angebot.
Besseres Angebot, immer, ne? Genau, weil es ist natürlich so, wenn dir eine Institution, gerade eine staatliche Institution in Deutschland, so das Vertrauen schenkt, okay, das ist eine junge Plattform, die was Tolles gebaut hat, die eine gute Philosophie hat und wir wollen da dabei sein. Das spricht auch dafür, dass Deutschland nicht ganz verloren ist. Weißt du, was ich meine? Also es wird natürlich so in der Digitalwelt und oh mein Gott, wir malen alle so langsam und wir sind so hinterher und so. Ja, aber es gibt ein paar Leute in Deutschland und es sind bestimmt mehr, als man denkt, die wirklich Bock auf Fortschritt haben.
Das stimmt. Also es ist halt natürlich in der Masse geht's immer unter. Das ist halt das Problem, ne? Wenn du dann parallel dazu, habe ich heute Morgen auf der Toilette quasi beim Durchscrollen durch Instagram von der Tagesschau gesehen, dass Estland jetzt quasi ein Gesetz erlassen hat, dass ab kommendem Jahr man per Handy quasi wählen kann, weil die einfach so eine High-Security-App entwickeln. Wenn du das dann jemandem hier in Deutschland erzählst, dann die, ne?
Datenschutz
und Faxgerät und naja. Aber ja, selbstverständlich, da ist Bewegung drin und das sorgt ja auch dafür, dass wir eben ganz optimistisch sind. Ne?
Ja, vielleicht kurz dazu, zu dem Thema. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ich hatte diese Woche ein sehr aufregendes Gespräch. Ich glaube, von dem habe ich dir noch gar nicht erzählt. Thema unsere zukünftige Mitarbeiterin, das werden wir ja noch erzählen. Aber die hat uns einen Kontakt vermittelt. Nach Indien tatsächlich. Und der ist ein ziemlicher Pro in dem, was er tut, in unserem Markt, also Student Recruitment und Enrollment vor allem, dass er sich im Backend quasi darum kümmert, dass die Leute auch wirklich sich einschreiben. Also einfach ein echt fähiger Mann, glaube ich. Also so kam er rüber. Der war jetzt nicht so ein Schwätzer, ne, der dann anfängt mit, ich bringe dir 10.000 Studierende, sondern der war schon sehr realistisch. Auf jeden Fall hatten wir irgendwann das Thema Deutschland, ne, und Indien und so. Und er sagt, in vielen, vielen Bereichen, Paula, ist Indien hier richtig auf dem Vormarsch. Also das kriegt ihr in Europa gar nicht so mit. Aber was hier passiert im Thema, in den Bereichen Elektromobilität, Digitalisierung, all diese Dinge, die kommen mehr und mehr. Klar sind die noch nicht so weit, ja, klar. Aber die werden in Zukunftsmärkte investieren, wo wir erstmal gucken müssen, wer es für Fuß fassen.
Absolut.
Auf jeden Fall meinte er, da sind wir nicht mehr weit entfernt von einer wirklichen fortschrittlichen Gesellschaft. So, ne? Spannend. Fand ich sehr spannend, das mal so zu hören, wirklich.
Ja, klar.
Ja, also cooler Typ, war ein tolles Gespräch und ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, aber das ist noch nicht so in trockenen Tüchern, deswegen will ich da noch nichts irgendwie groß erzählen. Genau. Ja. Ja,
super, super. Mhm. Dann kommen wir zum letzten, was wir heute ansprechen wollten, beziehungsweise bereits angesprochen haben. Das wäre dann das Fundraising. Und du hattest eben noch so schön gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ab sofort wollen wir für unsere Zuhörer ein quasi Format anpassen, was dieses Fundraising angeht oder unsere Geschichte zum Fundraising angeht. Erzähl doch mal, was wir da geplant haben und was es denn gerade Neues an der Fundraising Fund in Compounder gibt. Oder von Compounder gibt.
Genau, wir haben uns überlegt, dass wir am Ende unseres Hauptthemas immer so eine kleine Zusammenfassung der letzten zwei Wochen geben, was in unserem Fundraising-Prozess alles passiert ist. Na, und wie ihr wisst, wir stecken in der Seed-Finanzierungsrunde. Wir haben unsere Pre-Seed-Finanzierungsrunde ja Anfang diesen Jahres abgeschlossen und wollen jetzt Anfang nächsten Jahres unsere Seed-Runde abschließen. Das ist dann natürlich mit einem höheren Betrag verbunden und das ist auch mit einer höheren Bewertung verbunden, die wir aufstellen müssen und das auch noch so ein bisschen Diskussionsthema ist immer, ne? Das ist klar, das ist normal. Und wir werden in den kommenden Wochen immer wieder mit verschiedensten Parteien sprechen. Ja, sei es VCs, also klassische Venture Capital Geber. Wir haben ja auch mal eine Runde Finanzierung gemacht. Da könnt ihr euch nochmal reinhören, was es so für verschiedene Investorenarten gibt. Wir werden wahrscheinlich auch mit Business Angels sprechen, um dann auch operative Power noch mit reinzuholen. Wir werden mit sogenannten Family Offices sprechen, die quasi als reiner Kapitalgeber und vielleicht als Berater aus Unternehmersicht agieren. Wir werden mit Strategen sprechen, also wirklich Player, bei uns im Markt, die kapitalstark sind, sich also finanziell natürlich beteiligen könnten, aber auch operative und Netzwerkpower mitbringen. Mhm. All diese verschiedenen Möglichkeiten, potenziellen Investoren werden wir treffen.
Ja.
Wir haben eine große Liste gemacht, arbeiten die ab, haben auch schon einiges rausgeschickt und das wird ab nächster Woche noch richtig intensiv. Ja. Du warst ja auch auf einem Event, ne, wo du auch Investoren treffen wolltest.
Genau. Wir wurden eingeladen von dem EdTech NRW-Verbund, also hier der Unternehmensverbund staatlich gefördert des Landes NRW zu allen Unternehmen, die im Bereich Education Technology, also Bildungstechnologie, anhängen. Wir sind ja da im EdTech Next Inkubator auch. Von dem kam quasi dann die direkte Einladung und das war in Düsseldorf in einer ganz, ganz tollen Event-Location, sehr luxuriös. War das quasi so ein Drei-Gänge-Dinner mit Sektempfang vorher und es wurden Investoren aus der Szene, Unternehmer aus der Szene eingeladen, sogar auch internationale, unter anderem auch der Investor oder der Fonds, den Evelyn und ich persönlich damals in Finnland kennengelernt haben, der hätte eigentlich da sein sollen. Es gab aber zu der Zeit, das war der Tag, an dem so Orkanböen hier in NRW waren, weshalb quasi Flughäfen dann doch nicht mehr angesteuert wurden. So, die sind einige stecken geblieben. Lustigerweise, in Anführungszeichen, all diejenigen, die wirklich für uns relevant gewesen wären. Weshalb es am Ende dann einfach nur ein sehr leckeres Drei-Gänge-Menü war, gesponsert von Bundesgeldern, Steuergeldern. Vielen lieben Dank an alle Leute, die Steuern zahlen da draußen.
Gerne.
Also man konnte in dieser Veranstaltung wirklich sehen, wofür Geld rausgeknallt wird. Weil ich kann hier mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten sogar einen privaten Saxophonspieler. Ich will nicht mal wissen, was der gekostet hat für die 3 Stunden. Aber ja, so hat man zumindest das Event, ich sag mal, fürs Netzwerken genutzt. Gezeigt, dass wir präsent sind, dass die Branche quasi über uns Bescheid weiß und hoffen, dass eben bei der nächsten Veranstaltung, die dort organisiert wird, wir dann eben gegebenenfalls noch weiter uns vernetzen können. Ne?
Genau, das weiß man halt vorher nie.
Ja.
Ich war hier jetzt auch auf einem Event in Stuttgart, wo ich auch einen VC getroffen habe, der mir aber auch direkt gesagt hat, für uns ist dieser Case nichts, aber ich habe jemanden, den das interessiert und der wird mich jetzt quasi da weiter vernetzen und hoffentlich mal ein Mittagessen organisieren. Also so funktioniert das. Mhm. Ja? Man spricht sich rum oder es spricht sich rum. Man versucht mit so vielen Menschen wie möglich zu reden, zu sagen, Leute, wir raisen, helft uns ja? Oder vernetzt uns, gibt uns Intros. Die Leute, die wir schon kennen, hauen wir nochmal an und so. So funktioniert das einfach. Ja, du bist natürlich dann auf der Suche nach etwas. Du willst was von den Leuten, was immer unangenehmer ist, als wenn die was von dir wollen. Aber es ist ja auch eine Partnerschaft, die man eingeht. Es ist ein Potenzial auch für die Investoren da. Das darf man auch nie vergessen. Ja. Wir geben ja sozusagen ein Stück von uns dann auch ab.
Eben. Und wie überall im Leben ist es halt einfach so, dass man einfacher ans Ziel kommt, wenn man eben Leute kennt, die jemanden kennen, die jemanden kennen, die jemanden kennen. Das ist halt so, ne?
Und unser erstes konkretes Gespräch, das wir jetzt hatten, das kam zustande durch unseren Auftritt bei Die Höhle der Löwen.
Du meinst die Grotte der Pumas?
Ja, genau. Die Gruft des Tigers. Da hat uns ein Family Office gesehen, beziehungsweise der Geschäftsführer eines Family Offices. Wir werden hier erstmal keine Namen nennen, wir werden auch keine Summen nennen, einfach weil es nicht konkret ist und wir das nicht veröffentlichen möchten zu dem Zeitpunkt.
Klar.
Auf jeden Fall hat es uns natürlich sehr gefreut. Wir haben dann so ein bisschen hin und her geschrieben, mussten erstmal einen Termin finden. Das sind auch sehr beschäftigte Unternehmer, sehr erfolgreiche Unternehmer mit großen, großen Umsätzen, weshalb wir da so ein bisschen warten mussten, haben das jetzt aber gemacht. Wir 3 waren, glaube ich, mega begeistert.
Ja, super.
Ne? Also,
sehr, sehr sympathischer Mann, wirklich.
Ja, mega und auch einfach erfahrener Unternehmer, der, glaube ich, in seinem Leben schon alles erfahren hat und gemacht hat, was man als Unternehmer machen kann und hat es geschafft, wirklich was erfolgreich aufzubauen.
Mhm.
Und sowas finde ich immer super sympathisch, weil wenn dir jemand sagt, ich helfe dir bei etwas, dann möchte ich wissen, ob der das vorher auch schon gemacht hat.
Genau.
Ja, also es gibt ja diese ganzen berühmten LinkedIn-Coaches, die dann sagen, ich mache dich in 5 Minuten zum reichen Mann. Hast du irgendwas in deinem Leben schon gemacht? Hast du schon mal ein Unternehmen erfolgreich aufgebaut? Dann höre ich dir zu. Ja?
Ja, absolut.
Oder wenn nicht, auch nicht schlimm, aber dann sag nicht, du bist der Vollprofi. So.
Genau.
Sind wir auch nicht. Ja, wir sind auch keine Vollprofis und wir sagen es auch nicht. Aber fast. Auf jeden Fall, genau, war das ein mega, mega gutes Gespräch.
Mhm.
Und der hat jetzt auch von uns so einen One-Pager bekommen, wo quasi ausfahrbar nochmal Vertiefungen eingebaut sind, wo man dann digital sehen kann, wo stehen wir, was sind unsere Ziele, wie viel Geld nehmen wir ein, was ist unser Marktpotenzial, unser Wettbewerb, alles quasi, was so wichtig ist über das Unternehmen, wurde da verpackt. Es gibt auch noch einen super umfangreichen Datenraum, das empfehlen wir auch jeden Gründerinnen und Gründern da draußen, weil ein aufgeräumter Datenraum, das heißt alle Informationen über euch, über das Unternehmen, alle Dokumente, alle Verträge, alles, was dazugehört, sind da drin. Das zeigt den Investoren Struktur, das zeigt den Fortschritt, das zeigt die Echtheit von dem, was man sagt, ja, weil klar, jeder stellt sich immer toll dar, aber ist es auch wirklich so? Genau, und ich glaube, da sind wir super aufgestellt, das hat ja auch Evelyn großartig gemacht.
Absolut.
Und jetzt gilt das Ganze, ja, oder gilt es, das Ganze unter die Leute zu bringen. So. Genau. Und das ist meine Hauptaufgabe in den nächsten Wochen.
Und deswegen werden wir euch da immer halt schön updaten, das ist die Idee dahinter. Wenn wir Gespräche geführt haben, positiv wie negativ, ja, wollen euch wirklich beide Seiten aufzeigen, so wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben, weil die Idee ja auch hinter diesem Podcast nicht nur unter anderem Therapie für uns beide ist, dass wir uns miteinander aussprechen können, sondern eben auch euch so eine kleine Hilfestellung sein soll, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, auch selbst zu gründen, zu sehen, was kommt da auf einen zu und so ein bisschen auch aus unseren Learnings selbst Ratschläge ziehen zu können. Also wir würden gar nicht mal direkt Ratschläge geben, sondern hört euch einfach an, was wir erzählen, was wir im besten Fall gut gemacht haben, aber auch was wir schlecht gemacht haben, denn aus Fehlern lernt man ja am Ende.
Ne? Genau.
Was ist passiert?
Natürlich war nicht nur bei uns wieder einiges los, sondern was wir wahrscheinlich gerade alle mitkriegen, ist, dass die Welt so ein bisschen schlechter steht, würde ich mal sagen. Ne? Also wenn man sich die Nachrichtenlage anguckt, findet man ja nur negative News und Krieg und Zerstörung, was absolute Katastrophe ist. Wir wollen aber nicht kriegsmüde werden und diese Themen auch nicht vergessen, was ja schnell passiert, wenn neue Dinge passieren, dass man dann ältere oder schon angehende Dinge irgendwie verdrängt. Das wollen wir nicht. Deswegen fangen wir wie immer mit unserem ersten Thema Krieg gegen die Ukraine an. Russland meldete zuletzt einen Drohnenabschuss nahe Moskau, während die Ukraine Angriffe auf Kiew meldet, das gerade eben angeblich reingekommen ist. Ne? Also die Meldung, dass jetzt wieder auf Kiew Angriffe geflogen werden, beziehungsweise Raketen abgeschossen werden. Drohnenabschuss nahe Moskau ist interessant. Da ist dann halt immer die Frage, okay, wie nah wird die Ukraine an Russland rankommen? Ne? Beziehungsweise werden da Angriffe wirklich in Russland in Nähe der Hauptstadt passieren.
Ja.
Die IWF hat sich mit der Ukraine auf eine Auszahlung von 900 Millionen US-Dollar geeinigt, um die ukrainische Wirtschaft zu unterstützen. Die Zahl ukrainischer Kriegsflüchtlinge in der EU ist den sechsten Monat in Folge leicht gestiegen. Ende September waren es knapp 4,2 Millionen Menschen. Was heftig ist, wenn man sich das mal überlegt, dass 4,2 Millionen Menschen ein Land verlassen müssen. Mhm. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht keine Anzeichen dafür, dass Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine beendet und Truppen zurückzieht. Ja, warum auch? Obwohl die EU-Kommission sich für Beitrittsgespräche mit der Ukraine ausgesprochen hat, spricht sich Ungarns Ministerpräsident klar dagegen aus. Ja, das war ja jetzt auch in aller Munde. Von der Leyen hat eine brennende Rede gehalten und hat ja auch gesagt, dass Ukraine und Moldau, glaube ich, beide jetzt Kandidaten sind für Gespräche für einen potenziellen EU-Beitritt. Es wären schon einige Dinge erfüllt worden, einige Kriterien, aber zum Beispiel Thema wie Minderheiten, also Behandlung von Minderheiten und auch Korruption, interne Korruption, das soll noch stärker adressiert werden und dann wären Gespräche, ja, also kein Beitritt, sondern dann wären Gespräche über einen Beitritt möglich, was aber auch nochmal Jahre dauern kann.
Ja, klar.
So. Und dann finde ich es immer spannend, was dann auch passieren würde. Also, na, wie entwickelt sich dieser Krieg? Ja? Kann den die Ukraine verlieren und trotzdem in die EU eintreten? Oder ist Ukraine dann nicht Russland? Ja, also wie stellt man sich das vor? Aber vielleicht ist es psychologisch ganz wichtig, dass sowas besprochen wird. Das weiß ich nicht.
Ja, eine Form der Solidarität quasi, die dann da ausgesprochen wird in dem Moment. Ne? Ja. Nee, sehr spannend. Und der traurig ebenso. Ne? Und genauso traurig geht es ja leider auch am nicht ganz anderen Ende der Welt weiter. Nämlich der Krieg in Nahost tobt weiterhin. Es ist weiterhin auch sehr schwierig, da eine sehr genaue Nachrichtenlage rauszubekommen, weil man ja entweder von den Hamas, von palästinensischer Seite die Informationen bekommt oder von Israel, wenn es um die israelische Seite geht. Das heißt, auch da ist immer alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber jetzt aktuell, gerade gestern, hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron, nicht zu verwechseln mit Macron, dazu geäußert. Er hat nämlich Israel sehr stark kritisiert und eine Waffenruhe gefordert. Es ist zwar schön, wenn man sowas fordert, aber ob das so umsetzbar ist, ist natürlich die Frage. BKA, also Bundeskriminalamt, hat seit dem Angriff der Hamas auf Israel jetzt, das ist ja etwas über einen Monat her, mehr als 2700 Straftaten mit dem Bezug zum Nahostkonflikt erfasst. Darunter fallen unter anderem natürlich diese Versammlungen, die blockiert wurden, aber auch wirklich aktive Angriffe und vereitelte Attentate und Anschläge, die es ja auch bereits gab. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat an die arabischen Golfstaaten appelliert, gemeinsam mit dem Westen an einer Friedenslösung für Israel und die Palästinensergebiete zu arbeiten. Das ja, finde ich spannend, weil die ja eher historisch gesehen gegen eine Etablierung des Staates Israel stehen. Und du hattest ja beim letzten Mal darüber berichtet, dass Israel nicht nur von den Hamas attackiert wird, sondern im Norden auch von den Hisbollah aus dem Libanon angegriffen wird. Und wir hatten jetzt gerade erst Angriffe auf den Norden Israels. Und hier hat die israelische Armee in einem Gegenangriff 7 Hisbollah-Kämpfer getötet. Also das hat die Hisbollah sogar selbst mitgeteilt. Es wurde nicht genau gesagt, wer das war und wo das war. Aber durch Gegenangriffe sind 7 bereits eradicated worden. Und, das fand ich ganz schön, um mal auf einer etwas schöneren Note zu enden, offenbar gibt es nämlich Fortschritte bei den Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln zwischen Israel und den Hamas. Da bin ich wirklich gespannt, weil das sind ja irgendwie noch Hunderte, die da in Gefangenschaft sind, wie das mit denen weitergeht und ob die halt auch tatsächlich dann unversehrt da wirklich noch rauskommen. Wäre schön und drücke ich die Daumen.
Auf jeden Fall. Ja, wenn wir gerade beim Thema Geiseln sind, dann passt das nächste Thema ganz gut. Wir kommen nach Deutschland tatsächlich, was ja mit Geiseln und Deutschland, das hören wir jetzt auch nicht jeden Tag. Es gab aber tatsächlich eine Geiselnahme am Hamburger Flughafen. Und zwar ist ein bewaffneter Mann an einem Samstagabend mit einem Auto und seinem 4-jährigen Kind auf das Vorfeld des Airports gerast. Der Mann wollte wegen eines Sorgerechtsstreits mit seiner Ex-Frau mit dem Kind in die Türkei auswandern. Und er schoss tatsächlich auch laut der Polizei auf dem Gelände in die Luft und er warf Brandsätze aus dem Wagen. Ja, also irgendwas ist da bei ihm im Hirn durchgeknallt, was auch immer. Die Terminals und Flugzeuge wurden daraufhin evakuiert. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt und der Flugbetrieb wurde natürlich eingestellt. Der Mann war tatsächlich schon polizeibekannt. Im letzten Jahr hat er bereits seine Tochter entführt und ist für mehrere Wochen in der Türkei untergetaucht. Also nicht das erste Mal, dass er sowas gemacht hat, aber das ist natürlich jetzt nochmal extremer. Ich sag mal, es ist gut ausgegangen. Ne? Das Kind wurde befreit und der Mann wurde festgenommen. Aber das war ja nur eine Sache, die hier in Deutschland passiert ist. Jetzt hatten wir noch eine Schießerei in einer Offenburger Schule, wo ja auch ein Jugendlicher, glaube ich, jetzt verstorben ist. Ne? Und sowas häuft sich irgendwie gerade an Meldungen. Also das ist abgefahren. Und da frage ich mich halt immer, sind diese Meldungen vorher nur nie da gewesen? Oder, also ist das passiert? Man hat nur nichts davon gehört. Und dadurch, dass jetzt alles in Sekundenschnelle halt verbreitet wird, kriegt man natürlich auch mehr mit. Aber es häuft sich schon. Ne? Das Level an Aggression, an extremen Maßnahmen häufen sich.
Ja, ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Also einerseits selbstverständlich, man kriegt alles mit. Aus jeder Ecke, aus jedem Winkel. Das ist es. Es ist auch eine gute Sache, selbstverständlich, ne? Weil so halt auch Gräueltaten, ich sag mal, dokumentiert werden können. Aber andererseits glaube ich auch, dass einfach, und ich meine, das sieht man ja auch in der Gesellschaft selbst, dass sie etwas brutaler, verroter etc. wird. Ne? Man kann, ich finde mal, man kann das auch sehr gut auf dem Fußballplatz sehen. Das ist so ein Spiegel der Gesellschaft, sagt man ja gerne, dass das da es auch immer ein bisschen wilder wird. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Ja, wie du sagst, das ist schade. Momentan machst du die Nachrichten morgens auf und siehst einfach immer nur irgendwas Schlimmeres, torpediert das Schlimme vom Vortag sozusagen.
Ja, Definitiv.
Eine gute Sache andererseits ist, was in Polen passiert ist. Darüber haben wir beim letzten Mal gar nicht berichtet. Die hatten nämlich vor etwas über einem Monat die Wahlen für die Regierung. Und nachdem die ehemalige Regierungspartei PiS, das ist ja die nationalkonservative Partei, die absolute Mehrheit verloren hat, hat sich nun die Opposition auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Es ist ein Dreierbündnis aus Liberalen, den normalen, in Anführungszeichen, Konservativen und den Linken. Und die sind bereit, sofort die Regierung zu übernehmen. Was ganz in Anführungszeichen lustig ist, weil nämlich gerade erst diesen Montag der aktuelle Präsident, dem ehemaligen Ministerpräsident der PiS-Partei, noch den Regierungsauftrag gegeben hat. Weil die ja trotzdem in der Wahl die stärkste Kraft war, ja, nicht mit der absoluten Mehrheit, aber die stärkste Kraft, und traditionell kriegt natürlich die stärkste Kraft erstmal den Regierungsauftrag, die haben aber keine Mehrheit. Und deswegen ist das eigentlich ziemlich irrelevant, wollen das jetzt schnell durchsetzen. Und der Präsident hat lustigerweise auch schon den Termin für die konstituierende Sitzung des neuen Parlaments auf den 13. November, also auf Montag, gelegt. Das heißt, die müssten ja sowieso jetzt mal schnell hinne machen, sonst können sie diese Sitzung gar nicht einhalten. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für Europa, denn Polen war ja auch so neben Ungarn einer der Kandidaten, die ja eher so in diese nationalistische Schiene gerutscht sind über die letzten Jahre. Und ich glaube, das freut unsere polnischen Mitbürger hier in Deutschland auch sehr, dass es da wieder eher pro-europäisch wird.
Das waren die allgemeinen Nachrichten der letzten zwei Wochen. Wir müssen das natürlich immer so ein bisschen einschränken, weil, wie schon angesprochen, es passiert einfach gerade unglaublich viel. Was wir aber natürlich immer machen möchten, ist jetzt zum Abschluss noch einen Überblick über die Wirtschaftsthemen der letzten zwei Wochen zu geben. Wir fangen an mit dem Bundestag. Dieser beschließt nämlich ein Gesetz für eine globale Mindeststeuer internationaler Unternehmen. Mhm. Wenn ein internationales Unternehmen einen Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro macht, dann muss es mindestens 15% Gewinnsteuer zahlen. Eine Nachricht aus der Start-up-Welt hat natürlich Deutschland unglaublich erschüttert, sage ich mal, aber im positiven Sinne und auch wirklich nochmal so einen Wow-Moment verschafft. Denn das Heidelberger Start-up Aleph Alpha ist eine GmbH und die entwickelt große Sprachmodelle mit Funktionen künstlicher Intelligenz. Ähnlich wie das kalifornische Start-up OpenAI, das ChatGPT entwickelt hat. Mhm. Ne? Der CEO Jonas Andrulis war in aller Munde und war auch mit unserem Wirtschaftsminister Habeck auf einigen Fotos zu sehen, denn er hat es geschafft, für sein Unternehmen ein Investment von über 500 Millionen Euro zu sichern. Und zwar sind da bekannte Investoren wie zum Beispiel Bosch Ventures oder die Schwarz-Gruppe, aber auch andere internationale große Investoren mit an Bord. Mhm. Ja, jetzt fragen sich alle, wofür braucht ein Startup 500 Millionen Euro? Es ist ganz klar, beziehungsweise US-Dollar, sind US-Dollar, 500 Millionen US-Dollar. Es ist ganz klar, die Konkurrenz, ja, zu ausländischen Produkten wie ChatGPT soll aufgebaut werden. Ja. Eine europäische Lösung, die mithalten kann im weltweiten Wettbewerb. Und genau deshalb, machen die Fonds da ihre Taschen so weit auf und sagen, hier, wir müssen da rein investieren. Das ist die Zukunft. Ja. So, und ich bin mal gespannt, was Aleph Alpha damit macht, wie weit die sich entwickeln und ob wir hier wirklich bald mal einen großen Player zu sehen bekommen. Aber es ist auf jeden Fall ein außergewöhnliches Investment, was man hier nicht alle Tage sieht. Super. Genau, bleiben wir hier in Deutschland. Der Bekleidungshersteller Trigema nimmt einen Führungswechsel vor. Am 1. Januar 2024 übergibt der jetzige Geschäftsführer Wolfgang Krupp nach 54 Jahren als persönlich haftender Inhaber die Firma Trigema an seine Frau Elisabeth, seine Tochter Bonita und seinen Sohn Wolfgang. Der Wolfgang Krupp, der Junior, der wird persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführer und Bonita wird Mitglied der Geschäftsführung. Eine Sache ist da besonders, die sind wirklich persönlich haftende Gesellschafter und Geschäftsführer. Das heißt, 100% liegt da in Eigenverantwortung. Das hat der Senior immer so gesagt. Wir treffen unsere Entscheidungen vorsichtiger und wir gehen mit Geld und Investitionen vorsichtiger um, wenn wir persönlich dafür haften müssen. Was eine sehr, sehr krasse und riskante Einstellung ist, was ihm aber bisher immer sehr viel Erfolg gebracht hat. Ja. Die produzieren 100% in Deutschland und sind einfach hier eine Institution, ne? Auch wenn es jetzt keine Milliardengeschäfte sind, was sie machen.
Aber
ich glaube, über 100, über 100 Millionen machen die jedes Jahr einen Umsatz. Mhm. Na klar, das ist einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands. Ne?
Vielleicht als kleine Info hier, dass sie persönlich haften, liegt daran, dass sie keine GmbH sind, sondern als eingetragene Kaufmänner die Firma quasi registriert genau. ist. Und das ist ja eine Personengesellschaft. Das hatten wir ja mal ganz zu Beginn unseres Podcasts aufgeschlüsselt. Ne? Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und deswegen da immer voll haftend. Risiko? Aber spannend. Spannend, dass das gemacht wird und vor allem, dass er jetzt diesen Schritt vorgenommen hat, weil da hat er sich lange, lange dagegen gesträubt und hatte noch Anfang des Jahres in einem Podcast ihn gehört, wie er noch meinte, ja, da muss er noch gucken, ob sie bereit sind quasi dafür, diesen Generationenwechsel vorzunehmen.
Ja, und es gibt eine Nachricht von dem schwedischen Möbelhersteller IKEA, der nämlich deutliche Preisschnitte bei rund 800 Artikeln ankündigt. Vor allem hier in Deutschland. Deutschland ist ja übrigens der größte Markt für IKEA, noch vor der USA. Hm. IKEA erzielt im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz und will das nun an die Kunden zurückgeben, und zwar in Form von Preissenkungen. Das hat auch enorm im Markt was erschüttert. Ganz kurz noch, der Erlös wuchs nach Angaben von Mittwoch um 13,3%, also auf gut 6,4 Milliarden Euro Umsatz für IKEA. Wachstum. Und das möchte der Konzern jetzt zurückgeben. Ich habe ein Radio-Interview von einem WHU-Entrepreneur-Professor gehört, der den Markt analysiert hat, der gesagt hat, das Umsatzpotenzial bis in den nächsten, glaube ich, 7 Jahren liegt bei 10 Milliarden Euro in der Möbelindustrie. Es ist ein sehr, sehr boomender Markt. Es wird auch noch sehr, sehr wachsen. Und weil die ganzen 2000er-Jahrgänge, die jetzt so langsam erwachsen werden, also wir auch, sich ihre Häuser einrichten.
Wir auch? Ich bin 90er, Schatzilein.
Ja, um die 2000er rum. Du bist auch noch um die 2000er rum. Du bist jetzt die aktuelle Zielgruppe. Okay. Weil du jetzt sagst, ich möchte mir bald ein Haus kaufen und möchte das einrichten. Das fand ich eine sehr interessante Analyse. Und deswegen meinte er, wird das auch jetzt extrem viel im Markt machen, denn Konkurrenten müssen natürlich irgendwo auch mitziehen. Klar. Genaue Preise wurden auch nicht genannt, ist auch nochmal interessant zu wissen, weil das einfach auch aus Wettbewerbsgründen keine kluge Idee aus IKEA-Sicht wäre. Genau. Spannend. Aber geht alle bei IKEA shoppen, es wird günstiger.
Sehr schön.
Ja, ich habe noch ein Thema mitgebracht zum Abschluss, das jetzt nicht wirklich was mit Wirtschaft zu tun hat, aber was mir sehr am Herzen liegt. Ihr wisst, ich begeistere mich für alles, was im Weltraum so vor sich geht. Mhm. Und zwar gibt es seit kurzem die europäische Sonde Euklid, die zum großen Teil aus einem Raumteleskop besteht. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass das All zu 95% aus dunkler Energie und dunkler Materie besteht, die sich aber nicht beobachten lässt und die so krass die Welt beeinflusst, beziehungsweise alles, was im Universum passiert, beeinflusst. Alle Bewegungen, alle Entwicklungen des sichtbaren Universums und des sichtbaren Weltalls werden beeinflusst durch diese dunkle Materie. Und wir wissen nicht, was es ist, wir können es nicht greifen, wir können es noch nicht verstehen. Und damit soll Euklid beauftragt werden und ja, in 6 Jahren ein Drittel des Kosmos kartografieren. Das ist tatsächlich bisher die beste Quelle für Informationen über dunkle Materie und dunkle Energie, die es bis heute gibt. Ne? Mhm. Also das soll jetzt auf jeden Fall unglaubliche Aufklärungsarbeit leisten. Die Sonde wird 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sein. Und das ist ungefähr ja, das Dreifache der Entfernung zwischen Erde und Mond. Und jetzt die krasseste Fact ist einfach, dass dieses Ding 10 Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen kann. Also diese Sonde, dieses Teleskop mit einem großen Spiegel, wird Licht einfangen, das 10 Milliarden Jahre unterwegs war. Wow. Ne, 3,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall entstandenes Licht wird jetzt eingefangen und untersucht. Schon abgefahren.
Abgefahren, ne?
Ich bin sehr gespannt, was wir da sehen werden, entdecken werden und die Menschheit vielleicht nochmal einfach einen großen Wissensschub bekommt, weil ich glaube wirklich, dass wir in den nächsten Jahrzehnten Entdeckungen machen werden, die unser komplettes Verständnis verändern werden. Mhm. Na, auch von Physik und von dem, was da oben generell so abgeht, bin ich sehr gespannt. Aber das ist mal wieder ein Lieblingsthema von mir.
Das merkt man dir auch an, wenn du darüber redest. Und bin mal gespannt, was du dann noch so in den nächsten Folgen, wenn immer mal wieder was Neues rauskommt, so berichten wirst. Dann muss ich mich nicht damit befassen, weil ich habe ja meine Expertin hier im Podcast.
Ja, überhaupt nicht, leider. Ich bin ja leider überhaupt keine Expertin. Wäre es gern. Ich lese gerade ein Buch von Stephen Hawking. Mhm. Und es ist sehr, sehr schwierig. Ne? Also es sind halt sehr, sehr viele physikalische Formeln, mathematische Formeln, die halt gewisse Dinge dann irgendwie beschreiben und erklären sollen und den Zusammenhang auch erklären. Und ich interessiere mich so sehr dafür, aber es fällt mir auch sehr schwer, da zu folgen, weil das halt auch ein ganz anderes Thema ist. Deswegen, ich bin so ein richtiger Hobby-Astronom. Ja? Also ganz klassisch, cool, es ist wieder was passiert. Lese ich mir durch und gut ist. Ja, finde ich toll, was da passiert.
Besser als nichts.
Was treibt euch um?
Und nachdem uns Paula jetzt alle heiß drauf gemacht hat, endlich mehr Sachen aus dem Weltraum zu erfahren, möchte ich an der anderen Stelle jetzt viel mehr über Paulas Innenleben erfahren und rausfinden, was sie denn gerade so umtreibt. Deswegen, Paula, spann uns nicht weiter auf die Folter. Was treibt dich um?
Ja, ich habe mal wieder eine Empfehlung dabei. Und zwar gibt es momentan eine Dokumentation auf Sky. Na, hast du ja auch einen Zugang. Kannst du dir gerne mal angucken. Und zwar heißt die Daum-Triumphe und Skandale. Es geht um den ehemaligen Fußballtrainer Christoph Daum. Mhm. Und da wird mal sein ganzes Leben aufgearbeitet. Natürlich aus sportlicher Sicht, aber auch seine privaten Skandale, Koks-Affäre. Er kämpft gerade gegen eine Krebserkrankung. Und es wird einfach so im Schnelldurchlauf, in 1,5 Stunden, wird so ein Leben einmal gezeigt. Ja? Mhm. Und zwar wirklich, wo ist er geboren? Und wo bekämpft er jetzt im Alter seine Krebsbehandlung? Und alles dazwischen wird einmal gezeigt. Das ganze Leben. Und er ist natürlich immer wieder dann als heutiger Christoph Daum zu sehen, der dann auch interviewt wird und spricht über diese einzelnen Ereignisse. Mhm. Und er hat einen krassen Satz gesagt. Er hat gesagt, wissen Sie, ich gucke mir das jetzt hier an und zusammengefasst wirkt es als sehr aufregendes, emotionales und Leben mit Höhen und Tiefen. Mhm. Als ich es erlebt habe, habe ich gedacht, es dauert für immer, es geht nie vorbei und es ist einfach ständig, ja, und ewig lang. Und jetzt sitze ich hier und alles ist vorbei. Und ich hoffe, ich kann hier gegen meine Krebserkrankung ankämpfen und auch gewinnen und habe dann vielleicht noch ein paar schöne Jahre und dann war's das. Und das fand ich so ergreifend, weil dieser Mann so viel durchgemacht hat, ja, mit seinen ganzen Trainern wechseln, dann war er da 6 Monate, dann war er da ein Jahr, dann musste er wieder nach Istanbul ziehen, dann ist er wieder nach Köln gekommen, dann ist er da und dahin, dann ist er in die 2. Liga, in die 3. Liga, Meisterschaft. Also er hat alles durchgemacht, was man durchmachen kann. Kurz vor dem vor dem Amt des Bundestrainers kam dann diese Koks-Affäre, war dann natürlich verpönt und musste ins Ausland fliehen und sich verstecken vor Paparazzi und so. Was für ein Leben, ja? Hat tolle Kinder, hat auch eine tolle Frau, hatte, glaube ich, auch vorher noch eine Frau, also hat auch eine Scheidung hinter sich, hat alles gemacht, was man machen kann, okay? Und ist jetzt im Endeffekt ein glücklicher Mann, weil er gesagt hat, ich habe wirklich das Maximum rausgeholt. Mhm. Und dann, weißt du, wenn du in so einer Situation steckst, wo du denkst, was passiert hier eigentlich gerade? Mhm. Und irgendwann blickst du mal zurück, dann denkst du dir ja, okay, krass, es war eigentlich gar nicht so schlimm und es war auch gar nicht so lang. Ja, wer hat es gesagt? Es gibt doch diesen berühmten Spruch, wenn du nah ranzoomst ans Leben, ist es ein Drama. Wenn du rauszoomst, ist es eine Comedy-Show. Wenn du quasi von oben drauf guckst und einfach mal das Gesamtpaket dein Leben betrachtest, ist es eigentlich ein größter Witz. Ja? Aber wenn du gerade den Moment erlebst, ist es das pure Drama und das ist alles schrecklich oder auch wunderschön, ja, aber auf jeden Fall irgendwie auf irgendeiner Ebene emotional. Und das fand ich so geil, ja, weil das dir wieder so bewusst macht, oder dir wird so bewusst, eigentlich ist jeder Moment total wichtig, aber im Endeffekt dann irgendwie alles auch total unwichtig. Und das fand ich cool.
Ja. Wie kommst du eigentlich immer darauf, die solche Autobiografie-Dinger anzugucken? Ich bin da eigentlich an sich überhaupt gar nicht so der Fan davon. Persönlich nicht so der.
Immer mehr. Ja? Immer mehr. Mhm. Ja, weil das ist doch das, was einen interessiert. Geschichten. Ja? Mhm. Geschichten von Menschen, die bereits Dinge erlebt haben, vor denen du Angst hast, vor denen du oder auf die du dich freust oder die du spannend findest, ja. Du kannst alle Bücher der Welt lesen, du kannst Sachbücher lesen, du kannst, keine Ahnung, dir Romane durchlesen, alles, was so vielleicht ausgedacht, erfunden, ja. Das ist die eine Sache, darin schwelgen wir auch gerne, in so Träumen und Vorstellungen. Mhm. Aber dir mal die Realität anzugucken und wie ist eigentlich wirklich das Leben und das, also wirklich aus unterschiedlichsten Stories kannst du dir echt coole Eindrücke verschaffen. Mhm. So.
Nee, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich finde es immer lustig, nur welche Personen es dann am Ende sind. Also zum Beispiel so Sportler und sowas, das ist halt, finde ich spannend. Nee, ich finde es immer gut, wenn du so Recommendations gibst quasi, weil dann habe ich mal wieder was, wo ich mal reinschauen kann, wenn mir mal wieder langweilig ist. Und dann und wann passiert das ja mal.
Ja, weil was denken wir denn? Wir denken ja, diese Leute haben alles erreicht, was man erreichen kann. Die sind wohlhabend, die verdienen viel Geld, die sind berühmt, die sind beliebt, die sind in den Medien, die haben doch das tollste Leben überhaupt.
Ja.
Und dann guckst du dir sowas an und denkst dir so, boah, ich würde nie mit denen tauschen wollen.
Ja, klar.
Weißt du, ich meine?
Das aber zeigt das ja verstehen. Die Schattenseiten auf, ne? Davon dann.
Ja, und die absolut, davon gibt es genug. Mhm. Viele wünschen sich vielleicht nicht so ein Leben zu führen, etwas ruhiger zu treten. Und klar ist Geld schön und Erfolg und auch sportlicher Erfolg toll. Das treibt diese Menschen ja auch an. Die haben ja alle irgendwo einen gewissen Knall auch, ja?
Ja, klar.
Weil Leute, die so nach etwas streben, die müssen irgendwas in sich tragen, ja? Und das finde ich total interessant. Also auch die Psychologie dahinter.
Ja, nee, absolut. Absolut. Nee, ich kann das verstehen. Ich gehe mir nur gerade so durch den Kopf, weil das ja jetzt nicht das erste Mal war, dass du tatsächlich so eine Autobiografie oder eine biografische Dokumentation empfohlen hast. Deswegen finde ich spannend. Sehr schön. Ja. Ja.
Genau. Und zum Abschluss, Mino, was treibt dich um?
Ja, mich haben zwei Dinge umgetrieben und dann habe ich jetzt eben die ganze Zeit noch überlegt, welche ich davon nehme. Aber ich finde es einfach auch gerade so praktisch, dass wir heute unsere Aufnahme haben, denn es ist ja Samstag, das heißt, ihr lieben Hörerinnen und Hörer hört ja morgen dann im besten Falle unsere Folge. Heute ist der 11. November, es ist gerade 11 Uhr 1, das heißt, in 10 Minuten ist hier in Köln, wo ich ja gerade sitze und mit Paula das schöne Gespräch führe, Rambazamba. Also es ist eigentlich jetzt schon die ganze Zeit Rambazamba, aber gerade in 10 Minuten, dann geht es richtig los. Dann ist ja der 11.11. um 11.11 Uhr, das heißt, die Karnevalssession startet. Und ich habe auch gerade eben schon Bilder zugeschickt bekommen, wie es aussieht am Zülpicher Platz. Das ist ja eine der großen Hotspots für Karnevalfeiernde. Und deswegen ist mein Thema heute Tradition und wie sie missbraucht werden, würde ich jetzt mal so plakativ sagen. Denn heute Morgen hatte ich noch ein anderes Thema im Kopf, das ich eigentlich angesprochen hätte, aber habe dann tatsächlich einen Ausschnitt eines Podcasts von Kölner Stadtanzeiger gesehen. Also nur, weil das jemand in der Story geteilt hatte, so ein 20-sekündiges Video. Ich weiß auch gar nicht, wer das war. Ah doch, es war der Vorsitzende der Blauen Funken, also einer der größten Karnevalsvereine hier in Köln. Der meinte, dass die Leute, die jetzt quasi so auf dem Zülpicher Platz, Barbarossa Platz, die ganz großen Hotspots, die du ja auch kennst, die jetzt gerade so abfeiern und eigentlich, ja, randalieren, besoffen sind, überall hinkotzen, das, was mir halt an Karneval nicht so gefällt, dass das eigentlich nicht der repräsentative Karneval ist. Mhm. Das sind quasi Jugendliche oder junge Erwachsene oder generell Menschen, die feiern wollen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber dass das nicht Karneval ist. Die haben sich verkleidet, die saufen da, die kotzen überall hin, die freuen sich, haben eine schöne Zeit. Aber das ist nicht der Karneval. Dass Karneval eigentlich was anderes ist, eine Tradition ist, dass damit andere Sachen verbunden sind, wie eben diese ganzen Sessionen, diese Karnevalsauftritte und Versammlungen, selbstverständlich kulminierend dann im Karneval im Februar mit dem Rosenmontagsumzug und so weiter und so fort. Aber das fand ich so spannend, weil das betrifft ja nicht nur den Karneval, ne? Das betrifft eigentlich alle großen Feste. Ich habe mich gestern mit meinen internationalen Studis unterhalten vom Unterricht, weil ich ja nur meinte, es hat ja dann morgen feiert ein bisschen Karneval. Dann meine ich auch nur so, ja, so quasi despektierlich extra. Die Deutschen suchen ja eh auch immer nur eine Ausrede, um sich zu besaufen. Und das gilt ja bei vielen vielen Sachen. Also ich meine auch, guck mal, wie viele Leute im Prinzip dann auch, obwohl sie gar nicht christlich sind oder christlichen Glauben verfolgen, dann am Ende einfach quasi Weihnachten feiern, weil es halt Geschenke gibt. Nicht weil, ne, da eigentlich auch was mit verbunden ist. Oder die Silvester nur nutzen, um sich zu besaufen, weil es halt ein schöner Übergang vom einen ins andere Jahr ist. Und das kannst du ja auf alles weitere extrapolieren. Und ich wollte da einfach mal deine Meinung hören, was du davon hältst. Wie stehst du dazu, dass sowas quasi eigentlich vielleicht sogar dann in der Mitte der Gesellschaft und vielleicht auch für viele Leute, die von außerhalb sind, dann dafür sorgen, dass eigentlich dieser ursprüngliche Gedanke der ganzen Feste und Traditionen komplett hinten rausfällt und man gar nicht mehr weiß, was da eigentlich die Idee ist. Ne? Siehe Oktoberfest beispielsweise. Ne?
Ja, du hast recht. Das ist so bei jeder Tradition, die es irgendwie gibt. Ich glaube, das ist aber auch weltweit so, egal welche Tradition du nimmst. Dass das dann so hart eskalieren muss, sind natürlich dann auch wieder die jungen Leute, ne, die diesen Anlass einfach dann zum Feiern nutzen. Ich glaube aber, dass es immer irgendwo auch einen Kern geben wird, der diese Tradition fortsetzt. Also ja. Wenn du mal unsere gute Freundin aus Köln siehst, ne, die Familie, die ganze Familie immer Karneval, auch bei den Zunften waren und da auch immer mitgemacht haben und Karnevalskönig und sowas gab's da ja immer und die alles mitgemacht haben und jedes Jahr auch diese Tradition Karneval wirklich gefeiert haben und da bei diesen Veranstaltungen waren und so. Ja. Und so gibt es glaube ich, auch überall. Aber es ist halt auch irgendwo dann einfach ein Anlass zum Feiern, zum Trinken. Also wer trifft sich morgens, Samstagmorgens um 11 auf einem öffentlichen Platz und besäuft sich, ja? Also das
habe ich noch nie verstanden. Also wirklich.
Nein, ich habe das ja früher auch gerne gemacht, aber auch weil es so legitim war. Ja, also klar. Es war so völlig normal und das ist hier halt in Köln so, das ist Tradition. Hier wieder, ja? Also falsches Verständnis von Tradition, aber das macht man halt so, wenn man in Köln wohnt, dann hat man das auch mitzumachen und so, weil hier in Stuttgart oder irgendwo anders in Deutschland ist das ja nicht so. Also es passiert ja nichts. So, also vielleicht im kleinen Rahmen so ein bisschen, aber in Köln ist das natürlich auch ein Anlaufpunkt für ganz viele andere. Da kommen Leute aus ganz Deutschland, aus Europa hin, um da an dem Tag Karneval zu feiern. Deswegen ist das ja auch wieder eine neue Tradition. Und ich glaube, Traditionen verändern sich im Laufe der Jahrhunderten. Ja? Weißt du, wo das Halloween herkommt?
Ja, aus dem Irischen. Also genau. Keltisches Volksfest ist das eigentlich.
Genau, richtig. Mhm. Und da haben sich die haben gedacht, das keltische Volk hat damals gedacht, das ist die Nacht, in dem die Toten zurückkehren und hatten Angst vor Geistern und haben sich selber verkleidet, damit sie diese Geister vertreiben, so in Kurzform. Ne? So habe ich das irgendwie verstanden. Und das ist ja auch eine Tradition, die zwar bis heute, vor allem in Amerika, unglaublich zelebriert wird und sich jeder verkleidet und dann von Haustür zu Haustür geht. Aber es hat ja nichts mit dem Ursprung zu tun. Deswegen es verändert sich Wandel, alles, genau, aber es ist irgendwie ja auch dann trotzdem schön, dass das so fortgeführt wird. Und es ist ein unglaublicher Wirtschaftstreiber.
Das auf jeden Fall.
Wie viel Geld wird an Halloween für, vor allem in Amerika, für Verkleidungen und dann wird das alles abgebaut und sofort kommen Christmas, ja, also Weihnachtsschmuck. So, und das ist ja überall so. Das ist ein unfassbarer Wirtschaftstreiber.
Ja. Was meinst du, wie viel die Innenstadt Geld macht? Die ganzen Restaurants, Kneipen.
Hotels.
Ja, Datas hier, die große Karnevalskostüm-Marke und so.
Ja, davon leben die das ganze Jahr. Mhm. Weil da kauft ja kein Mensch vorher oder nachher ein. Das ist ja nur für diese Zeit. Ja, und da machen die Umsatz des Jahres. So. Ja. Und deswegen, das brauchen die Kommunen, das brauchen die Städte. Deswegen ist schon alles gut so. Ja. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ja. Es hat halt nichts mit dem Ursprung zu tun.
Ja, vielleicht muss man so ein bisschen Tradition und Brauchtum unterscheiden und wie es halt im Wandel ausgelegt wird. Ich finde es immer nur spannend, wenn man das halt so im direkten Vergleich sieht und halt weiß, gerade ich sag mal als Kölner weiß, so sieht Karneval eigentlich richtig aus. Und ne, wenn du dir die ganzen Zunften und so anschaust und halt dann, was daraus gemacht wird. Ne?
Würdest du religiöse Feste als Traditionen bezeichnen? Also zum Beispiel deine Lieblingszeit ist Weihnachten. Mhm. Ja, das weiß ich ja. Ja. Würdest du jetzt das wirkliche Weihnachtsfest, den Heiligen Abend, würdest du das als Tradition bezeichnen oder als religiöse, ich sag mal, als religiöses Ereignis, das wir halt einfach feiern?
Es hat sich als Tradition quasi etabliert, dadurch, dass wir ja ein christliches Land sind und christlich geprägtes Land sind und das halt seit über 1000 Jahren schon, ist das einfach etwas, das sich quasi wirklich so etabliert hat. Auch einzelne Sachen quasi auch zu einer Tradition in der Familie beispielsweise werden können, ne? Wie bei uns zum Beispiel, wir sind immer auch zur Christmette gegangen und so. Aber dass das Fest an sich ist, ist eigentlich etwas, das ich als Brauchtum, als Tradition bezeichnen würde, unabhängig davon, was man eigentlich macht an dem Tag.
Ja, und wenn du jetzt mal einen Querschnitt ziehen würdest, würden das ja wirklich, also ich würde mal sagen, die allermeisten zelebrieren das ungefähr ähnlich. Mhm. Jeder hat seine eigenen Traditionen in der Familie, klar, aber jeder ist mit der Familie, wenn er eine hat, und jeder geht irgendwie in die Kirche, wenn das normal ist, ja, und oder bleibt zu Hause, singt ein paar Lieder, isst zusammen, trinkt was zusammen, stößt, man ist mit der Familie.
Genau.
Und das macht ja eigentlich jeder. Das heißt, da
ist es eine Tradition,
ist es eine Tradition, die fortgeführt wird, die noch nicht so, ich sag mal, missbraucht wird, wie du jetzt gerade mit Karneval beschreibst, oder?
Ja, doch, würde ich auch sagen. Ja.
Also es gibt noch so
Dinge. Noch, es gibt noch Dinge, selbstverständlich, ne? Und es ist ja auch, du sagst ja, ne, es ist überall auf der Welt so, dass sich das, ich sag mal, wandelt, je nach Tradition, aber du hast auch immer wieder Punkte, auch hier in Deutschland selbstverständlich, wo wirklich dieses richtige Brauchtum noch gepflegt wird. Deswegen sage ich, vielleicht muss man unterscheiden zwischen einer Tradition und dem richtigen Brauchtum, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Aber es ist natürlich einfach was, was jetzt gerade, weil es jetzt 11.11., 11.11 Uhr, wir sehen es gerade auf der Uhr, jetzt gerade quasi in Köln so akut ist, aktuell ist, dass ich mir dachte, lass uns da mal drüber quatschen.
Ja, spannendes Thema.
Mhm. Ja, meine Lieben, oder meine Liebe in deinem Fall erstmal und meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch, das hat mir mal wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Haben jetzt auch wieder eine schön über eine Stunde miteinander gequatscht, Zeit verfliegt. Denkt dran, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, teilt es mit euren Freunden, schickt uns weiterhin so fleißig Nachrichten, wir freuen uns da wirklich echt massiv drüber, ist immer wieder schön, egal auf welchem Kanal quasi von euch zu hören. Und dann würde ich sagen, sind 2 Wochen ja auch gar nicht so lange und man hört sich ja schon so schnell wieder. Ne?
Das stimmt. Und dann hoffentlich wieder mit tollen Fortschritten oder auch Misserfolgen. Davon werden wir natürlich auch berichten. Aber hoffentlich nur Fortschritte.
Seid gespannt und bleibt dran. Und von daher bis zum nächsten Mal, meine Lieben.
Bis dann, Leute.
Macht's gut.
Ciao, ciao.